Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ihr Lieben und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr diese neue Folge im Podcast hört. Ja, und wenn es um die Authentizität von Unternehmen geht, dann stellt sich auch immer schnell eine Frage, nämlich ist das jetzt eigentlich alles echt oder am Ende dann doch nur wieder so eine der berühmten Washing-Kampagnen? Und ganz besonders spannend wird das im Bereich Finanzen, denn auch dort geht es ja immer stärker um Nachhaltigkeit. Und die Frage ist, ist das jetzt alles eigentlich nur Greenwashing oder was? Oder entdecken jetzt womöglich sogar noch die Banken ja ihr grünes Herz, was dann in ihnen schlägt? Fakt ist ja, Banken legen vermehrt Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, auch bei der Kreditvergabe an Unternehmen beispielsweise. Bankkunden müssen in der Beratung nach ihren sogenannten Nachhaltigkeitseinstellungsparametern gefragt werden, wenn sie Geld investieren wollen. Und Unternehmen, naja, das große Thema ESG, was man mal gehört hat, die müssen jede Menge Nachhaltigkeitskennzahlen veröffentlichen und das wird jetzt so Schritt für Schritt weiter nach unten brechen und irgendwann können wir uns die Frage stellen, wann sind wir denn auch womöglich als kleinere und mittelständische Unternehmen davon betroffen und eben nicht nur dann, wenn wir irgendwie ein paar hundert Millionen machen. Hinter allem steckt, das habt ihr vielleicht auch aus der Presse mitbekommen, ja so die EU-Kommission und mein heutiger Gast, der hat nicht nur über all das eine ganze Menge zu erzählen, sondern er war auch dabei, als das in Brüssel alles diskutiert und verabschiedet wurde und deswegen habe ich ihn eingeladen. Ich freue mich also, dass wir heute mal ein bisschen vielleicht auch konfrontativ, provokativ über dieses ganze Thema sprechen unter dem Titel Die Rettung der Welt wird uns etwas kosten und damit sage ich ganz herzlich willkommen im Podcast Professor Dr. Christian Klein. Schön, dass du da bist.
Hallo Ulf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass ich künftig nur noch Christian sagen darf. Und genau. Mein Bruder hat mal gesagt, die Titel haben wir sowieso nur gemacht, damit wir das sagen können, du darfst sie weglassen. Insofern ist es okay. Aber der Vollständigkeit halber sollte es natürlich einmal gesagt sein. Du, ich habe mir für den Einstieg habe ich mir überlegt, wenn wir mal in 10 Jahren, also heute in 10 Jahren auf den heutigen Nachhaltigkeitsstandard zurückblicken würden, worüber wären wir dann am meisten schockiert, dass wir es nicht schon längst eingeführt hätten?
Ich glaube, ein ganz großes Thema wird das Thema Klimaschutz sein. Und wir werden spätestens in 10 Jahren kapiert haben, dass es einfach viel weniger gekostet hätte, den Klimawandel rechtzeitig zu begrenzen, als nachher die Folgekosten zu bezahlen.
Das ist ja mal ein knackiges Statement. Was lässt dich denn zu dieser Aussage kommen? Du hast ja einen ganz guten Einblick und du überträgst das ja auch auf das Thema Finanzen. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, ein Unternehmen, was zukunftsfähig sein muss, das muss auch nachhaltig sein. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Was sind da so 2, 3 entscheidende Thesen oder Aussagen, auf die du das stützt?
Also die erste These ist schon altbekannt. Also es gibt viele Ökonomen, die das schon vor 7 Jahren vorgerechnet haben. Es kostet weit weniger, die Welt zu retten, als nachher, wenn die Welt untergeht, die Folgekosten zu bezahlen.
Das wissen eigentlich wir. Es ist eigentlich wie im Vertrieb. Ne? Es kostet bedeutend weniger, sozusagen mit bestehenden Kunden weiterzumachen, als dann erstmal neue Kunden sozusagen wieder aufzubauen. Also wenn man es jetzt mal übertragen möchte.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist ein super Vergleich. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass du die Folgen im Vertrieb relativ schnell hast. Also wenn du den Kunden anschreibst, den du schon hast und der bestellt nachher was, dann hast du das Ergebnis nach einem Monat oder vielleicht nach einer Woche sogar. Und wir reden halt über Sachen, da kann es sein, wenn Klimaschutz muss ich heute bezahlen. Und die Ergebnisse sehe ich dann vielleicht in 20 oder in 5 Jahren. Und vor allem, wir haben hier so eine Art Gefangenendilemma, denn wir alle wissen, na, wenn ich jetzt mich darum drücke und die anderen machen das alle, dann habe ich was davon, ich habe Geld gespart. Wenn ich jetzt als Einziger das mache und die anderen machen es alle nicht, dann ist mein Geld futsch und die Welt geht trotzdem unter. Und das sind so diese vielen Probleme, die wir in diesem Themenkreis haben. Aber eben, um deine Frage von vorhin zu beantworten, das ist eben das, wo ich mir absolut sicher bin, in 10 Jahren werden wir zurückkommen, gucken und im schlimmsten Fall uns denken, was waren wir eigentlich für Idioten?
Es ist übrigens ganz spannend. Ich hatte mich neulich mit einem Professor unterhalten, der im Bereich Orthomolekularmedizin und Präventionsmedizin sehr stark ist. Und der fragte dann, sag mal, was glaubt ihr denn, wie lange können wir eigentlich bei einem Körper, also wie viel Defizit in unseren Ernährungsstoffen, Supplementen und wie auch immer, Vitamine, Mineralstoffe, kann der Körper eigentlich wegknipsen, bevor wir dann wirklich merken, dass wir ein Problem haben? Und dann kamen halt alle möglichen wüsten Zahlen und so weiter. Und ich war geschockt, ehrlich gesagt, als er sagte, der Körper fängt überhaupt erst an, Symptome zu produzieren, wenn du 80% Defizit bereits hast. Das heißt, davor gibt es im Prinzip keine Warnleuchte. Es wird abgebaut, 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 abgebaut. Und erst wenn du praktisch nur 20% Rest hast, dann fängt der Körper wirklich Ergebnisse oder Symptome zu produzieren. Und das erinnert mich gerade ein bisschen daran, als das, was du gesagt hast, dass wir im Prinzip von der Welt abziehen können, ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Aber wenn es dann soweit ist, dann haben wir halt wirklich ein Problem. Wie sieht es denn klimatechnisch aus deiner Sicht dann eben auch so aus? Was glaubst du, wie viel können wir denn abziehen oder was weißt du aus deiner Erfahrung, bevor es dann wirklich richtig knallt?
Also das ist ein total toller Vergleich, weil das Problem, das du hast beim Klimawandel ist, es geht ja um CO2.
Ja.
Ja? Also der Klimawandel ist menschengemacht und er entsteht dadurch, dass wir CO2 in die Luft schießen. Und das Ganze ist kumulativ. Das bedeutet also, jedes Kilogramm, jede Tonne CO2, die wir heute da in die Luft schießen, sammelt sich da oben. Die verschwindet nicht mehr. Und es ist auch völlig egal, ob wir das hier in Deutschland machen oder ob das irgendwo in Indien ein Reisbauer macht oder in den USA ein riesengroßes Unternehmen. Das sammelt sich da oben und wir werden es auch nicht mehr wegbekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Folgen werden immer extremer werden und wir werden sie erst in der Zukunft sehen. Wir können aber nicht mehr sagen, es war jetzt irgendwie doof, jetzt holen wir mal wieder ein paar Tonnen runter. Das war es dann. Und wie du sicher weißt, beim Pariser Klimaschutzabkommen wurde ja vereinbart, dass die Welt sich nicht mehr als 1,5 Grad und auf keinen Fall mehr als 2 Grad erwärmen soll. Und so die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich forschen, mit denen ich spreche, die sagen alle, wir sind schon längst bei 1,7 Grad. Und das ist ja auch so eine Geschichte, wenn du es anschaust. Wir hatten jetzt 2 riesengroße Hurricanes in den USA. Da wird noch ausgerechnet, was die Schäden so sind. Aber da wird wohl rauskommen, dass die Schäden vielfach höher sind als die Ausgaben, die die USA dieses Jahr hatte für Klimaschutz. Mhm. Also da merkst du schon, dass die ganze Sache eigentlich nicht logisch ist. Aber Ja.
Jetzt ist ja so bei dir, dass du vor allen Dingen das ganze Thema mit dem Thema Finanzen, also nachhaltige Finanzwirtschaft sozusagen koppelst, was ja damals, als du es wahrscheinlich aufgemacht hast, auch den Lehrstuhl und den Studiengang noch sehr, 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 sehr irgendwie besonders war. Was würdest du denn dann sagen, kann denn das bestehende Finanzsystem, wie wir es eigentlich kennen, kann das dann überhaupt noch nachhaltig sein vor diesen Anforderungen oder müssten wir eigentlich fundamentale Paradigmen wechseln, um dann eben auch eine wirklich nachhaltige Wirtschaft am Ende des Tages zu schaffen?
Ja, also der Trick ist ja der. Also wir sind ja unter uns, ich verrate dir mal etwas, also ich habe 5 Kinder und mir geht es bei der Sache eigentlich wirklich hier um die Rettung der Welt. Aber es sind 2 Probleme. Erstens habe ich gelernt, wenn du dich vor lauter so Bankvorständen hinstellst und erzählst, hey, wir müssen das ja machen für unsere Kinder, damit es nicht zu heiß wird und damit unsere Kinder und so weiter, dann nicken alle, aber es passiert gar nichts. Also du musst wirklich anders argumentieren. Ich finde das inzwischen auch in Ordnung. Und das Zweite ist, ja, wenn wir hier reden über Klimaschutz und was wir alles machen müssen, ich kann nur Finance. Das ist das, was ich gelernt habe und so bin ich eben auf diesen Bereich gekommen, diese Kombination aus Nachhaltigkeit und Finance. Und weil du es gerade gesagt hast, wir machen das seit über 12 Jahren und das stimmt schon, als das am Anfang losging, das war ja völlig seltsam. Also das meiste, meine Hauptaufgabe damals war, ich musste erklären, was wir da eigentlich machen. Also auch wenn ich bei irgendwelchen Finance-Tagungen war und da waren die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die haben mich auch beim Abendessen dann gefragt, sag mal, Christian, was machst du da eigentlich? Also beschäftigst du dich mit Spenden oder so etwas? Das war damals tatsächlich so extrem, dass ich nicht mehr zu solchen Tagungen gefahren bin. Und wie du ja vorhin angesprochen hast, das Thema ist riesig geworden. Und warum ist es riesig geworden? Weil eben gerade die Kapitalmärkte erkannt haben, dass es hier nicht um Wollsocken geht oder ums Bienchen retten oder so, sondern es geht wirklich hier um materielle Gefahren. Also es geht um materielle Risiken für die Unternehmen und damit auch für das Finanzsystem und für die Bankenwelt. Und du hast vorhin gesagt, ja, ob die Banken das ernst meinen. Und ich kann dir sagen, also die Banken sind ja ganz vorne dran bei diesem Thema, weil die eben erkannt haben, hier kann es im schlimmsten Fall kann es um unsere Existenz gehen. Unser Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr.
Und gleichzeitig ist es ja so, du hast gerade angesprochen, wenn man da so vor Vorständen spricht oder ähnliches, die ja sowieso schon also jede Menge Auflagen haben, man kommt ja teilweise irgendwie noch kaum hinterher, jetzt hat man noch irgendwelche ESG-Vorgaben, die von der EU dann kommen, werden ja oftmals auch gern trotzdem noch als bürokratische Last empfunden. Was übersehen denn Unternehmen, die diese Berichte dann aber nur als Verpflichtung und nicht als Wertschöpfungsfaktor betrachten? Weil wenn ich dich so klinge, dann ist es ja sehr wertschöpfungsorientiert. Wenn ich bei mir so frage, dann ist ja manchmal so das Stöhnen sehr deutlich und zu sagen, oh Gott, jetzt kommt noch was auf uns zu, was sollen wir eigentlich noch alles machen? Vielleicht dürfen wir uns irgendwann nochmal wieder ums Geld verdienen kümmern, auf gut Deutsch.
Ja, also das muss man ganz klar sagen, was du gerade ansprichst. Als das Thema losging, das war so vor 5 Jahren, war so eine totale Euphorie da. Warum ging das los? Das war die EU-Kommission. Die EU-Kommission hat vor 5 Jahren etwas Besonderes gemacht. Sie hat nämlich klargestellt, dass mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, das nehmen wir ernst, wir machen das wirklich. Und wie werden wir das machen? Wir werden es machen mit Regulatorik. Und zuerst war gerade in der Bankenwelt, auf den Kapitalmärkten hier ganz viel Euphorie, so nach dem Motto, hey, wir retten jetzt die Welt und wir werden dabei irre reich. Und was du gerade andeutest, stimmt. Und ich sage es mal ganz klar, die Stimmung hat sich total gedreht. Es sind alle sauer und haben die Schnauze voll. Also alle sagen jetzt, was soll denn das? Das ist eine wahnsinnsbürokratische Last. Wir haben auch jetzt ganz andere Probleme. Wir haben Inflation, wir machen uns Sorgen um Kriege in der Ukraine und so weiter und so weiter. Und viele wünschen sich, dass das Zeug wieder wegkommt. Um jetzt deine Frage zu beantworten, der springende Punkt ist doch der, wir haben uns in Paris darauf geeinigt, die Welt hat sich darauf geeinigt, ein völkerrechtlich verbindendes Abkommen, dass wir das machen werden. 2050 ist diese Welt CO2-neutral. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Welt das wirklich macht, ich weiß, ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, ob du einer bist, also völkerrechtlich verbindlich klingt für mich so, als würden alle Völker das wirklich machen. Also es müssen das die Völker machen. Und wenn wir davon ausgehen, dass das passiert, dann ist die Frage, wie das passieren wird. Und in Europa haben wir uns darauf geeinigt, wir werden das über Verbote und Gebote machen. Das bedeutet also, all das, was eventuell jetzt wieder zurückgepfiffen wird, wird in ein paar Jahren wiederkommen und dann halt nur viel schärfer, weil wir dann nämlich das kapieren werden, was wir beide vorhin gesagt haben mit dem Kumulativen, dass wir jetzt in kürzerer Zeit sehr, sehr viel aufholen müssen, was wir hätten vorher machen können. Also ich empfehle dringend da draußen, auch gerade du hast den Mittelstand und die Kleinunternehmen genannt, wann wird es die erwischen? Die wird es erwischen und zwar dieses und nächstes Jahr werden die Ersten da ihre Berichte schreiben müssen, das ernsthaft anzugehen und auch als Chance zu verstehen, denn es wird kommen und wenn sie jetzt hier sich reinhängen und schauen, dass sie Prozesse aufbauen, die dem Ganzen dienlich sind, dann werden sie in den nächsten Jahren davon profitieren.
Und du hast auch gerade gesagt, okay, auch für die weiteren Unternehmen wird es so sein. Jetzt habe ich ja selber eine kleine Holding und jetzt übertrage ich das mal auf mich und stelle mal ganz provokativ so, also es ist ja gar nicht provokativ, aber einfach mal so ganz praktisch in den Raum. Lassen sich denn überhaupt Werte, weil es sind ja irgendwie auch Werte, also Umweltbewusstsein, soziale Verantwortung, nachhaltiges Wirtschaften, lässt sich das überhaupt in Zahlen und Berichten auch darstellen oder bleibt es nicht in Teilen eben auch immer eine subjektive Größe? Also wenn ich mir das hier so im Büro anschaue, was wir hier einfach tun und ähnliches, dann habe ich noch nicht genügend Fantasie, wie ich das in irgendeinen Bericht quetschen soll. Aber vielleicht ist es auch einfacher, als man so denkt. Also wie schätzt du das Ganze ein? Lässt es sich als Zahlen und Bericht darstellen oder bleibt es eben, wie gesagt, in weiten Teilen noch eine subjektive Größe?
Also es geht. Das Spannende daran ist, wir beschäftigen uns ja auch ganz viel damit, was die Menschen denken, wenn sie Nachhaltigkeit sagen. Und da könnte ich jetzt eine Stunde lang davon erzählen, was wir da alles Spannendes herausgefunden haben. Aber wenn ich es mal zusammendampfe auf einen Satz. Ich glaube, wir beide und wenn wir noch 3 Leute dazu nehmen, dann könnten wir 5 uns eine Stunde lang hervorragend über Nachhaltigkeit unterhalten. Und nach einer Stunde würden wir merken, dass wir über vollkommen unterschiedliche Dinge geredet haben. Also gerade in Deutschland ist es so, alle finden Nachhaltigkeit wahnsinnig cool und keiner weiß ganz genau, was es eigentlich sein soll. Aber jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung davon, was es nicht ist. Das ist ja lustig. Du musst mal, wenn du mit Menschen redest, Nachhaltigkeit finden alle gut und dann fragst du ja, was ist für dich Nachhaltigkeit? Und dann sagen sie irgendwie, also Amazon ist es nicht. Also in diese Richtung geht es dann. Und der erste Denkfehler ist hier, dass die meisten Menschen denken, es gibt nachhaltig und es gibt das Gegenteil von nachhaltig. Also wenn wir Farben nehmen, es gibt grün und es gibt rot. Es gibt grüne Unternehmen und es gibt böse Unternehmen. Und das ist schon mal falsch, denn wir müssen hier wirklich in Grautönen denken. Da ist ganz, ganz viel dazwischen. Und die EU-Kommission hat eben hier ein Angebot gemacht, das ich extrem gut finde. Das ist die sogenannte Taxonomie. Und die ganz grobe Grundidee ist eben, dass wir sagen, Nachhaltigkeit als Zustand gibt es gar nicht. Sondern Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Mhm. Das heißt, wir haben ein Nachhaltigkeitsziel, zum Beispiel Klimaschutz oder Frauenrechte oder Beseitigung von Kinderarbeit, menschenwürdige Arbeit. Das ist ein Ziel. Und jeder kleine Schritt, der uns diesem Ziel näher bringt, ist ein guter Schritt. Also ist die Idee, wie messen wir diese kleinen Schritte? Und dann wird es wirklich total interessant aus meiner Sicht, wenn man sich da mal reindenkt. Weil wenn ich jetzt an Klimaschutz denke, dann fällt mir sofort irgendwie ein Windradhersteller ein. Da stelle ich ein Windrad hin und das dreht sich super und dann haben wir regenerative Energien. Aber es gibt ja viel größere Baustellen, zum Beispiel Unternehmen wie ThyssenKrupp, also Stahlherstellung, die unglaublich viel CO2 ausstoßen. Und wenn es jetzt ThyssenKrupp schafft, eine Vorgehensweise zu entwickeln, wo sie wesentlich weniger ausstoßen, ist das ja auch ein gigantischer Schritt in diese Richtung. Und das ist das, was hier versucht wird. Es wird also versucht zu gucken bei jedem Unternehmen, wie viel Umsatz oder wie viel Prozent ihres Umsatzes generieren denn die Unternehmen mit Wirtschaftsaktivitäten, die dazu beitragen, dass wir diesem Ziel ein bisschen näher kommen.
Und du hast es gerade angesprochen, ne? Sagst du so ein bisschen provokativ, ja, Amazon ist es nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, Amazon ist einfach hoch erfolgreich. Das heißt, wir haben ja einfach ein Spannungsverhältnis in jedem Unternehmen. Das ist ja auf der einen Seite die dominierende Forderung, wenn man so sagen möchte, nach Gewinnmaximierung. Auf der anderen Seite ist es, wenn es völkerrechtlich verbindlich ist, die Verpflichtung von zur Nachhaltigkeit. Also wie lässt sich dann aber dieses Spannungsfeld bewältigen? Also wenn du jetzt auch als Berater reingerufen hast, als Professor oder wie auch immer, was ist denn dein Ansatz, wie dann den Vorständen wie auch allen anderen, wie dieses Spannungsverhältnis aufgelöst wird und wie es dann eben auch, ja, womöglich sogar von der finanziellen Nachhaltigkeitsseite eben auf einen guten Weg gebracht werden kann.
Die erste Frage ist, welches Nachhaltigkeitsziel wir betrachten, und das, was momentan am präsentesten ist und vielleicht auch am meisten drängt, ist das Thema Klimaschutz. Mhm. Und das Erste, was du akzeptieren solltest als Vorstand, ist: 2050 ist diese Welt klimaneutral. Und dann musst du dein Geschäftsmodell nehmen und dir genau angucken, was hat denn das für Konsequenzen auf mein Geschäftsmodell? Und auf den ersten Blick können die Sachen ganz offensichtlich sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mittelständler bin, der Öl ausfährt, also dich und mich mit unseren Ölheizungen beliefert, dann erkenne ich, oh, das ist aber blöd, weil mein Geschäftsmodell wird in 10 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Bei anderen ist es dann vielleicht ein bisschen komplexer, wenn ich in der Automobilzulieferindustrie bin und davon ausgehe, dass es Verbrennungsmotoren nicht mehr lange geben wird, erkenne ich dann, oh, ich werde auch ein Problem bekommen und so weiter und so fort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in fast jedem Geschäftsmodell du hier entweder ein Risiko oder vielleicht auch eine Chance erkennen wirst. Die Beseitigung von CO2, das Erreichen von CO2-Neutralität, ist hochkomplex. Also so was wie die Zementindustrie, die brauchen dann Transitionspläne, und da gibt es Unternehmen, die helfen, also wo genau gesagt wird, bis wann muss ich wie viel CO2 abgebaut haben, was muss ich einsparen. Und das sind so Dinge, das sollte sich jedes Unternehmen angucken. Es wird nämlich so weit gehen, die Banken kennen das auch, dass auch du als Mittelständler, wenn du hier keinen Transitionsplan hast, irgendwann keine Kredite mehr bekommen wirst. Und spätestens an dieser Stelle werden dann die Vorstände nervös und fangen sich an, doch für dieses Thema sehr nachhaltig zu interessieren.
Oder sie müssen sich dafür interessieren und werden dann vielleicht intern die Frage aufwerfen, wie sehr müssen wir uns dann engagieren, damit wir zumindest die Zahlen erfüllen. Also worauf ich hinaus möchte, ist ja ein feiner Grad oftmals zwischen diesen Washing-Vorwürfen und dann einem echten Interesse für ein Thema. Wenn wir mal so einen Schritt weitergehen, woran werden denn aus deiner Sicht Investoren künftig dann eben auch erkennen, ob es dann am Ende ein nachhaltiges Agieren oder doch nur ein kurzfristiges Washing ist, um die Zahlen einigermaßen stabil zu halten und eben zu belegen, dass man kreditwürdig ist?
Also letztendlich gibt es hier zwei Sichtweisen der Investoren. Die einen, die die Welt retten wollen und schauen wollen, welches Unternehmen da welchen Beitrag leistet. Das ist ein schönes Ansinnen, aber ich kann dir sagen, das sind nicht so viele. Die anderen werden genau das machen, was wir beide gerade besprochen haben. Die werden gucken, ist denn dieses Geschäftsmodell noch zukunftsfähig? Denn es ist auch so, auf den Kapitalmärkten, die Investoren haben das inzwischen verstanden oder sind dabei, das zu verstehen. Das bedeutet also, was ich meine, ich bin absolut sicher, ich biete eine Wette an, ich wette einen Kasten Shampoos, dass es in 2 Jahren völlig normal ist, dass große Investoren, bevor sie in ein Unternehmen investieren, erstmal die CO2-Zahlen sehen wollen. Und das hat dann nichts mit Nachhaltigkeit und Bienenretten zu tun oder Wollsocken stricken, sondern das geht einfach darum, ob dieses Geschäftsmodell noch zukunftsträchtig ist. Und das ist eigentlich so das, was ich gerade als Botschaft habe für die in Anführungszeichen normalen Unternehmen, die sagen, erstes Ziel für mich ist Überleben, zweites Ziel ist Geld verdienen und dann, wenn noch was übrig ist, dann gucke ich mal ein bisschen auf dieses Nachhaltigkeitszeug. Nein, das, was hier passiert, ist existenziell für euch. Und wer das kompliziert findet mit CO2 und diesem Klimaschutz, da sage ich dann nur, freut euch, die Biodiversitätsdebatte steht schon vor der Haustür und da kommt noch ganz andere Regulatoren.
Ja, was du noch gar nicht weißt, aber ich habe das tatsächlich damals gemacht, als ich vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung gemacht habe, habe ich hier unter anderem bei Otto, also nicht unter anderem, sondern ich habe bei Otto meine Ausbildung gemacht und dann dual studiert. Mhm. Und eines meiner Projekte im Bereich, wie nannte sich das, Unternehmenskommunikation, Umwelt oder ähnliches, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, war die Berechnung eines CO2-neutralen T-Shirts. Das heißt, ich durfte mich also wirklich von der Baumwollplantage bis hin zur Ablieferung beim Kunden durch alle Sachen einmal durchfräsen, weil die Zielsetzung war, wir wollen gewissermaßen das als erste klimaneutrale T-Shirt dann dementsprechend auf den Markt bringen. Und von der Seite her kann ich also auch sagen, dass man das sehr, sehr wohl hinbekommen kann, auch wenn man da am Anfang vielleicht mal ein bisschen erstmal Daten zusammentragen muss. Aber von der Seite her, ja, es kann durchaus kommen. Was ich mich nur immer frage bei der ganzen Geschichte, und jetzt hast du als Professor für Finanzen da auch den globaleren Einblick. Etwas provokativ gesagt habe ich immer den Eindruck, dass Deutschland Weltmeister im Zeigefingerschwingen ist. Also wir sind ja wahnsinnig gut darin, auf alles drauf zu zeigen und wissen alles besser. Wenn wir es international im Vergleich sind, sind wir mittlerweile in so ziemlich jedem Bereich Schlusslicht. Aber wir führen uns auf, als würden wir also alles wissen und die Weltpolizei zu sein, was mir tierisch ehrlich gesagt auf den geht. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir sagen, alter Falter, also während alle anderen irgendwie einfach ihr Business-Ding machen, schrittweise sozusagen machen, hat Deutschland immer diesen Anspruch, jetzt müssen wir hier die Welt retten und dies und jenes, auch wenn wir ja CO2-technisch gesehen auch in Relation zu anderen Wirtschaften wie China beispielsweise, also einen Furz sozusagen in die Luft pusten. Und deswegen auch meine Frage an dich. Wie kann denn auch dieses Thema gesellschaftlich mal Akzeptanz finden? Weil, ich habe das vielleicht mal sehr auf den Punkt gebracht, aber ich höre das sehr, sehr häufig, gerade von, also auch hinter geschlossenen Türen, auch in der Wirtschaft, dass gesagt wird, alter Schwede, die Deutschen nehmen sich viel zu ernst, wir müssen mal wieder unseren Platz finden, genauso wie du auch gesagt hast, wir müssen jetzt erstmal andere Themen lösen, ja, und dann können wir irgendwann mal gemessen an dem, was wir da ausstoßen, irgendwie jetzt auch mal in die Puschen kommen, aber wenn wir hier nicht langsam mal den Anschluss finden, sei es eben einzelne Branchen, einzelne Industrien, Wirtschaftspolitik, Digitalisierung, Bildung und ähnliches, wir sind ja nahezu nur noch auf Schlusslichtposition. Und jetzt machen wir aber den Zeigefinger und sagen, jetzt müssen wir aber noch ganz doll in Nachhaltigkeit gehen. Wie glaubst du, was ist da fehlgelaufen, vielleicht auch politisch gesehen, und wie kann man das Ganze wieder so in die Gesellschaft einbinden, dass es eben auch eine breitere Akzeptanz findet und eben nicht mit diesem Zeigefinger-Argument totgeschlagen wird?
Also das waren jetzt ganz viele Fragen. Ich versuche mal das abzuarbeiten. Gerne. Zuerst mal, was du gesagt hast mit dem Zeigefinger, hat mir total gut gefallen. Und da stimme ich dir total zu. Und zwar aber in die andere Richtung. Also das ist ja so der Klassiker, wenn man anfängt, darüber zu reden und CO2 einsparen, dann kommt immer das Argument, ja, aber was bringt das, wenn wir das hier machen? Da gibt es ja noch die Chinesen und die lachen über uns. Und die Wahrheit ist, stimmt nicht. Also weltweit vorne dran bei dem ganzen Thema sind die Chinesen. Die machen unglaublich viel. Die sind ganz nah dran, zum Beispiel ihre Stahlindustrie auf grünen Stahl umzustellen. Die sind ganz im Finanzbereich mit Green Bonds ganz weltweit vorne dran. Die lassen keinen Zweifel daran, dass sie das Thema nach vorne treiben. Die haben natürlich das Problem, dass sie riesengroß sind. Aber die machen das und die lassen da auch, obwohl es jetzt überall auf der Welt ein bisschen wackelt, China lässt nicht nach. Also das ist eine völlige Fehleinschätzung, die wir hier haben. Und auch wenn du guckst, es gibt auch, also Indien macht sich Gedanken. Bei den USA ist jetzt natürlich extrem spannend, wie es da politisch weitergeht. Ja. Australien, Kanada, Neuseeland, die sind da sehr, 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 sehr weit und zum Teil auch weiter als wir. Und die gucken zum Teil auch überrascht zu uns nach Europa. Und dann schimpfen wir Deutschen auch noch so, und also die Europäer sind da heiliger als alle anderen, und am schlimmsten sind die Deutschen, stimmt überhaupt nicht. Also wir sind ja unter uns, ich verrate dir mal ein Geheimnis, du hast ja vorhin gesagt, als das so losging, habe ich ein bisschen was mitbekommen da auf der EU-Ebene, das lag einfach daran, weil ich da viele gekannt habe und also nicht zitierfähig, was ich mehrmals gehört habe, es gab, als das anfing, also als es nur intern diskutiert wurde, auf europäischer Ebene zwei Länder, die versucht haben, alles zu verhindern. Also bitte, dieses Zeug soll niemals kommen. Und willst du raten, welche Länder das waren?
Ich habe eine These jetzt, nachdem, wie du es anmoderiert hast.
Okay, stimmt, blöd, gell? Also es war Polen und es war Deutschland. Also das hängt einfach damit zusammen, dass wir Deutschen, wir sind so reich geworden durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Punkt. Ja, also wir haben eine Industrie, die extrem darauf angewiesen ist, dass wir CO2 in die Luft schießen dürfen. Und es liegt daran, dass wir in der Vergangenheit sehr, sehr günstige Möglichkeiten hatten mit der Kohle. Und deswegen sind wir so reich geworden. Und deswegen wird uns dieses Thema jetzt besonders treffen. Und deswegen fällt uns da so schwer umzustellen. Und vielleicht haben wir auch deswegen das Gefühl, dass wir so wahnsinnig viel machen, während alle etwas irritiert zu uns gucken und sagen, die Deutschen reden viel, aber sind bei dem Rennen eher im hinteren Drittel irgendwo unterwegs. Mhm. Das war deine erste Frage. Du hast dann gesagt, gesamtgesellschaftlich. Genau. Und ja, da mache ich, also ich bin ja, wir kennen uns ja nicht so gut, aber ich bin ein unerträglicher Optimist eigentlich. Gerade mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil ich halt merke, so, dass das Pendeln in die andere Richtung schwingt. Also das, was wir vorhin gesagt haben, alle sagen, boah, jetzt, Alter, mach mal locker, jetzt gucken wir erst mal so weiter und dann später, wenn wir noch Zeit haben, kümmern wir uns mal dieses Nachhaltigkeitsdings.
Naja, ich meine, wenn ich das kurz noch als Einwurf machen kann, wir haben jetzt ja sozusagen Oktober 24. Das heißt, wir haben natürlich jetzt auch Phasen hinter uns, wo gewisse Parteien oder eine Partei insbesondere ja versucht hat, ökologische Standards zu setzen, was ja dann, und wer daran schuld ist, ist alles egal, aber haben halt eher ein Problem damit, wenn uns 2 Minuten Duschen vorgeschrieben werden soll und ähnliches. Ob das dann stimmt, wo das gesagt wurde, das muss man alles gar nicht wegdiskutieren, aber ich habe so den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren wirklich gesellschaftlich einfach viel kaputt gemacht wurde, wenn es um dieses Thema geht und einfach viele Leute brutalst genervt sind und jetzt sagen, oh, jetzt bitte nicht der Nächste, der jetzt um die Ecke kommt und irgendwelche Sachen aufmacht. Also irgendwie müssen wir es ja wieder zurückkriegen, wenn wir es dann als Gesellschaft umsetzen wollen.
Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen ein neues Narrativ. Mhm. So, als das Ganze losging, war so ein bisschen das Narrativ, so jetzt retten wir die Welt und werden dadurch irre reich. Und ich habe damals schon gesagt, naja, kann mir das mal jemand erklären, wenn es möglich wäre, die Welt zu retten und dadurch irre reich zu werden, warum haben wir dann die Welt nicht schon längst gerettet? Für mich ist da ein Denkfehler drin und jetzt merken wir gerade, das funktioniert nicht, das kostet was. Das müssen wir dann machen durch Regulatorik. Dann bist du bei Regulatorik, bei den ganzen, ja, wir verbieten das jetzt hier. Und es gäbe ja noch andere Möglichkeiten, aber dazu müssen wir erstmal eine Sache kapieren, nämlich es wird etwas kosten. Die Rettung der Welt wird etwas kosten. Worauf ich hinaus will, ist, wir bräuchten so ein neues Narrativ, das eben sagt, jetzt tut es mal ganz kurz ein bisschen weh, aber es ist für eine gute Sache und unsere Kinder werden davon profitieren und vielleicht sogar wir als Unternehmen, aber nicht sofort, sondern halt in 4 Jahren, wenn wir es geschafft haben, durch diesen Einschnitt, durch die Lösungen, die wir dann generieren, Technologien zu entwickeln, die fortschrittlich sind und zwar für die ganze Welt, die dann eben wieder sich an Deutschland orientiert und sagt, wow, also da, das haben die cool gemacht und die haben die Lösung parat und da können wir das jetzt kaufen. Mhm. Und das wäre mein Wunsch, dass wir irgendwie hier ein neues Narrativ finden und unsere Hintern hochkriegen und einfach mal machen. Ich wollte noch einen Punkt sagen, was ich auch wichtig finde, ist auch, was du angedeutet hast, was mich nervt, ist auch dieses, Nachhaltigkeit muss wehtun und wenn schon, dann muss es mindestens vegan sein und darf auf keinen Fall Spaß machen und das finde ich Quatsch. Also es gilt das, was ich vorhin gesagt habe.
Ich finde es nicht nur Quatsch. Genau, entschuldige. Ich finde es nicht nur Quatsch, sondern ich finde es eben auch oftmals die Schwierigkeit, und da stehe ich auch dazu, dass ich das sage, darf mich gerne zitieren, dass ich finde, dass ökologische, oder weil du gerade das Wort vegan angesprochen hast, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich war vor ein paar Wochen in Bremen und war tatsächlich in einer Burgerbude was essen. Das war nun zufällig vegan. Ich habe damit per se erstmal gar keine Schwierigkeiten, aber dieser völlig geschmacklose Burger, der lieblos zubereitet war, kostete dann irgendwie 18,50 Euro. Und dann ist mir mal gepflegt die Hutschnur geplatzt, nachdem mir das ganze Ding auch noch serviert wurde von, ich meine das wirklich nicht respektlos, auch wenn es jetzt respektlos klingt, aber mit Leuten oder von Leuten, wo ich mich gefragt habe, haben die eigentlich selber mal irgendwie geguckt, wie sie auch noch rüberkommen, ja, oder ist das jetzt so, worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, dass ich das Gefühl habe oftmals, dass das eine Einbahnstraßenkommunikation ist. Also getreu dem Motto, es wird von mir erwartet, dass ich ganz viel dafür tue, aber wenn ich mir erlaube, die Gegenfrage zu stellen, was macht ihr denn für mich? Dann kommt wieder nur der geschwungene Zeigefinger. Also, so eine Frage kannst du nicht stellen, das ist ja reiner Kapitalismus. Wo ich denke, so, naja, also irgendwie muss die Kohle herkommen, um das Ganze zu bezahlen. Also nicht, dass die kein Geld damit verdienen, aber ich habe so das Gefühl, es ist in so eine einseitige Kommunikation abgerutscht, wie ich gerade gesagt habe, dass man auf der einen Seite erwartet, du musst ja letztendlich was machen, aber auf der anderen Seite wird wenig Verständnis entgegengebracht, wenn man dann vielleicht sich auch mal die Frage stellt, okay, was kommt denn für mich zurück? Und das finde ich, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich finde, es ist ein ganz unausgewogenes Kommunikationsverhältnis und das macht den Einstieg in Gespräche, also in echte Gespräche aus meiner Sicht, brutal schwer. Ich weiß nicht, wie du das Ganze dann dementsprechend einschätzt.
Ich stimme dir da voll zu und ich glaube, das ist so ein typisch deutsches Problem, oder? Wir Deutschen, wir sind so wahnsinnig dogmatisch. Das, wenn nachhaltig, dann muss es aber 100%ig nachhaltig sein und es muss wehtun und es darf auf keinen Fall Spaß machen und wenn CO2 reduziert werden soll, dann aber wirklich gucken wir auch noch und die Batterien bei den Autos und so weiter. Also und das ist wirklich anstrengend und eben, ich würde mir wünschen, dass wir eben erkennen, Nachhaltigkeit bedeutet, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt ein Ziel und jeder kleine Schritt in diese Richtung ist ein guter Schritt. Wenn wir beide dann heute Abend einmal auf Fliegen irgendwo hin verzichten und stattdessen die Bahn nehmen, das haben wir gut gemacht, ja. Und dann dürfen wir am Abend auch ein Glas Rotwein trinken und dann nicht gleich sagen, oh, da, wie ist denn das jetzt da auf den Weinbergen? Was hat denn der Bauer da gemacht? Das ist vollkommen okay. Also wenn jeder verantwortungsvoll ein bisschen diese Ziele beachtet und kann er sich auch für jeden kleinen Schritt loben. Ich würde mir so wünschen, dass wir von dieser Dogmatik wegkommen. Oder wie siehst du das?
Ähnlich. Also ich finde es teilweise auch extrem dogmatisch und ich finde, es ist eben oftmals so ein Totschlägerargument, ja, dass ich finde halt generell, wir sind mittlerweile in der Kommunikation angekommen, wo jeder im Prinzip mehr einen Shitstorm befürchtet, wenn er irgendwann mal was sagt auf den sozialen Medien, und deswegen haben wir eine so unfassbar weichgespülte Kommunikationsscheiße, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, wo es eigentlich nur noch darum geht, wie kann ich irgendwie den nächsten Shitstorm vermeiden, als wirklich mal eine klare Kante zu zeigen. Und ich glaube, dass wir in Kommunikation auch mal wieder den echten Diskurs brauchen, dass wir uns mit Respekt auf Augenhöhe unterhalten, dass wir die Diskussion wieder brauchen, dass wir Rhetorik wieder brauchen, wie es ursprünglich mal gemeint war, und eben nicht, was ich gerade sagte, dass sich jeder schon als erstes darum fragt, okay, können wir das so posten, sollen wir das posten, ist das jetzt als gendergerecht, ist das dies, ist das jenes, ist das tralala, ist das hopsasa. Und so wie du gesagt hast, ich erlebe es eben auch an vielen Stellen zu dogmatisch, und vor allen Dingen, was ich immer so spannend finde, ist ja beim Gender ein ganz anderes Thema, aber sehr das Gleiche, immer dann, wenn ich dann zum Beispiel auch mal mit denjenigen spreche, die es betreffen würde, die sagen dann, das ist mir eigentlich vollkommen egal, also das ist so. Und da erlebe ich dann im Prinzip, dass aber dieses Argument gar nicht mehr ankommt, weil dann sind wir schon wieder viel zu viel im Dogmatismus unterwegs gewesen. Also insofern teile ich deine Meinung. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr wieder in eine echte Kommunikation geht, in der auch verschiedene Standpunkte erstmal wieder ermöglicht werden und auch in Ordnung sind, wenn sie im gleichen Raum sind. Und man sich dann, so wie es Kommunikation ja eigentlich, glaube ich mal, so beabsichtigt war, dass man im Zweifel sagt, wir einigen uns darauf, dass wir uns zweinigen, aber wir haben zumindest gesprochen und auch verstanden, dass wir Perspektiven haben, weil diese Perspektiven ja im Geist des anderen da trotzdem weiterwirken werden. Also ich glaube, dass wir dort sehr, sehr viel eingebüßt haben, weil wir einfach zu dogmatisch geworden sind. Da teile ich deine Meinung, ja.
Ja, und da kann ich noch eins draufsetzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also die Art der Kommunikation, wie wir miteinander sprechen und was das dann für Folgen hat. Du hast am Anfang auch gesagt, wie soll man denn sicher gehen bei den Banken, dass es nicht Greenwashing ist? Was in Wirklichkeit da gerade passiert ist, die fahren alle zurück, die ziehen sich so ganz unauffällig und ganz leise aus diesem Nachhaltigkeitsthema raus, aber gar nicht, weil sie das zu anstrengend finden oder weil sie unsere Welt nicht retten wollen oder weil es ihnen zu teuer ist. Der wirkliche Grund ist, dass die alle wahnsinnige Angst davor haben, in so einen Greenwashing-Vorwurf zu geraten. Ja. Und wir hatten ja ein paar Beispiele und Sie haben gemerkt, wie die Menschen darauf reagieren. Und dass gerade im Finanzmarkt ist es so, da gibt es so ein latentes Misstrauen. Das ist auch so ein deutsches Ding. Um ein Beispiel zu nehmen, also du weißt ja, es gibt so nachhaltige Geldanlagen und es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo nicht irgendein Reporter mich anruft und sagt, wie kann man da sicher sein, dass das auch, wenn ich so eine nachhaltige Geldanlage kaufe, dass es auch wirklich ganz nachhaltig ist. Und dann frage ich immer zurück, was ist denn für dich nachhaltig? Dann kommt, also Amazon ist es nicht.
Ja.
Ja. Also da ist so ein Misstrauen da und ich frage dann auch immer, ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Edeka gehst oder zum Aldi und Bio-Eier kaufst, ja, dann weiß ich doch, da gibt es Freiland und dann kaufe ich Bio und ich weiß, wenn ich Bio kaufe, dann ist das irgendwie teurer, aber den Hühnern geht es besser. Ich fange doch dann nicht an der Kasse an zu diskutieren, wie viel Auslauf die haben und was die gegessen haben. Aber hier so bei Kapitalmärkten ist das so, weil die Menschen, glaube ich, so ein großes Misstrauen haben. Die denken immer so, wenn jetzt da der Banker ist, das Erste, was er will, ist eigentlich mich um mein Geld bringen. Und das ist ein bisschen schade, vor allem, wenn es eben um dieses Thema Nachhaltigkeit geht und wenn es komplexer wird und wenn eben dann vor Fachmenschen vorsortieren müssen vielleicht und am Ende etwas für die Kundinnen definieren müssen, was dann einfach akzeptiert werden muss.
sagt Professor Dr. Christian Klein, es war ein sehr vielschichtiges Gespräch und vielleicht habt ihr da draußen jetzt auch mal Lust, tatsächlich mal darüber nachzudenken, wie ihr eigentlich Nachhaltigkeit definiert. Vielleicht ist das ein guter Einstieg in das Thema. Ich sage dir, lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Kontaktinformationen und Ähnliches findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes dieser Episode und insofern freut sich auch Christian, wenn ihr vielleicht eine Rückmeldung zu seinen Aussagen gebt und wenn ihr womöglich Finanzfragen habt oder Journalist seid oder so, ihr wisst ja, wen ihr jetzt künftig anrufen könnt. Also vielen Dank an dich, lieber Christian. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
Dankeschön, bis dann. Tschüss.